Das, was wir aber eigentlich überall dort, wo ich zumindest gearbeitet habe, gemacht haben, ist versucht, mit den Lehrerinnen in den Austausch zu treten, um voneinander zu lernen, auf ganz unterschiedlichen Bereichen. Also zum einen dieses institutionelle Lernen, also wie können Schulen und Museen überhaupt zusammenarbeiten und wie müssen sich die Institutionen einander angleichen, die doch sehr, sehr unterschiedlich sind. Aber auch gemeinsam gucken, wie kommt man einen Schritt weiter, als diesen einstündigen Museumsbesuch wahrzunehmen.
Die erste Voraussetzung dafür ist, dass man sozusagen ein Bewusstsein davon schafft, dass Schule ein Kulturort unter anderen Kulturorten und im Verbund mit anderen Kulturorten ist. Das Denken in Bildungslandschaft, das ist mal das allererste.
Ich glaube auch, dass eigentlich ein zentraler Punkt dabei ist, dass man tatsächlich mit einem anderen Selbstverständnis in all diesen vermittelnden Berufen rangeht. Also nicht ich als Musiklehrkraft mache mein Ding hier, mache die Musik, sondern ich mache sie immer in Zusammenarbeit mit anderen Kolleginnen und Kollegen an der Schule und mit all den außerschulischen Kooperationspartnern. Und das setzt aber tatsächlich voraus, dass man Schule anders versteht, dass man die Rolle von kultureller Bildung anders versteht.
Kulturelle Bildung im Gespräch. Der Podcast des Vereins Rat für kulturelle Bildung.
Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast Kulturelle Bildung und Schule – Potenziale für Bildungsgerechtigkeit des Rats für kulturelle Bildung. Ich bin Prasanna Ummen und ich freue mich, dass Sie heute meinem Gespräch mit den eben gehörten drei Gästinnen folgen können. Alle drei plus der anwesende Impulsredner beschäftigen sich seit vielen Jahren damit, wie kulturelle Bildung in Schule mehr Bildungsgerechtigkeit oder Chancengleichheit befördern kann und welche Rolle die großen und kleinen Kultureinrichtungen der Bundesrepublik dabei bereits spielen oder spielen könnten. Der Soziologe, Bildungsforscher und Bestsellerautor Professor Dr. Aladin Elmar Falani von der Universität Osnabrück hat vor der gleichfolgenden Diskussion, die wir am 22. Oktober 2020 geführt haben, einen packenden Impuls gehalten. Er basiert auf seinem Buch Mythos Bildung und seiner Vielzahl an Vorträgen. Egal wie oft er eingeladen ist und dieselben Fragen gestellt bekommt, er wird nicht müde, darauf hinzuweisen, dass kulturelle Bildung trotz ihres großen Potenzials, Ungleichheit auszugleichen, selbst enorm ungleich verteilt ist.
Ich fange mal damit an, mit der Feststellung, dass kulturelle Bildung jetzt im weitesten Sinne tatsächlich nicht nur eine Lösung des Problems von Ungleichheit, sondern auch ein Teil des Problems ist, nämlich dass es selbst sehr ungleich verteilt ist. Was ja auch total plausibel ist, weil Deutsch, Mathe, Englisch, das lernen alle Kinder im gleichen Unterricht, bei der gleichen Lehrerin, gegebenenfalls im gleichen langweiligen, schlecht gemachten Unterricht, aber der ist da, der ist gleich. Und ob man Musikinstrument erlernt oder nicht, das hängt sehr davon ab, ob in der Regel die Eltern da engagiert sind oder das soziale Umfeld des Kindes.
Da wir in dem Format des Podcasts nicht den gesamten Impuls senden, darf ich eine kleine Zusammenfassung wagen von zugegebenermaßen großen Themen. Zunächst kann ich klar feststellen, dass Aladin Elmar Falanis zentrale Thesen und die neue bildungspolitische Handreichung des Rats auf den Punkt Kulturortschule definitiv gegenseitig anschlussfähig sind. Sie sagen es beide auf unterschiedliche Arten und Weisen. Wer hat, dem wird gegeben. Doch Elmar Falanis entschiedener Appell an uns, auf Kinder und Jugendliche als nicht ermächtigte Protagonistinnen in der Bildungsgerechtigkeitsdebatte zu blicken, setzt den unbedingt notwendigen Rahmen für die anschließende Podiumsdiskussion mit den Expertinnen aus dem Feld. Mit seinem Impuls hat er uns alle zu nicht weniger aufgefordert, als dazu die Anwaltschaft für diejenigen zu übernehmen, die er selbst als Insolvenzverwalter ihres eigenen Lebens bezeichnet. Doch zunächst zurück zum Anfang. Professor Elmar Falani formuliert 5 Fragen, die in dem einfachen pädagogischen Leitspruch »Man muss Kinder dort abholen, wo sie stehen« stecken. Erstens, wo steht das Kind? Zweitens, wo steht man selbst? Drittens, wer könnte jetzt im Weg stehen? Viertens, wo wollen wir eigentlich hin? Und fünftens, wie kommen wir dorthin? In seinem Impuls hat er die erste Frage in den Mittelpunkt gestellt, um aufzuzeigen, welche Weichen unsere Bildungsinstitutionen im formalen, also in Schule, und im nonformalen Bereich, also im außerschulischen, den Kindern und Jugendlichen bereiten müssen. Wenn sie es denn wirklich ernst meinen mit der Bildungsgerechtigkeit und auch mit der alten kulturelle Bildungsforderung Kultur für alle. Die ehrliche Anerkennung und Benennung der Knappheit in allen Lebensbereichen von sozioökonomisch benachteiligten Kindern und Jugendlichen ist die erste Weiche. Dazu gehört die Erkenntnis, dass diese aufgrund ihrer prekären Lebensrealitäten in der Regel nicht die Handlungsmuster und Routinen entwickeln, die mit den Regelwerken in der kulturellen Bildung bzw. der Hochkultur des Bildungsbürgertums kompatibel wären. Elmar Falani formuliert auf dieser These aufbauend die zweite Weiche. Die verantwortlichen Akteurinnen aus Schule und kultureller Bildung müssen ein Gefühl dafür entwickeln, welche Fragen man stellen muss, um die Kinder und Jugendlichen abzuholen, die nicht über automatische Zugänge zur kulturellen Bildung verfügen. Und dann sollte gemeinsam überlegt werden, wie man wohin gemeinsam gehen kann. Er betont dabei die Schlüsselfunktion, die gerade kulturelle Bildung, ob in Schule oder auch außerschulisch, einnehmen könnte. Wenn die Rahmenbedingungen an die unterschiedlichen Voraussetzungen privilegierter und nicht privilegierter Kinder angepasst werden würden. Sie wäre in der Lage, Kompetenzen, Fähigkeiten, Körper, Geist, kognitive und körperliche Aspekte zusammenzubringen. Über diese Möglichkeitsräume, die kulturelle Bildung an Schule bieten kann, wenn sie denn nicht nur gut gedacht, sondern auch gut gemacht ist, konnte ich, wie zu Beginn angekündigt, mit drei ausgewiesenen Expertinnen sprechen. Mit dabei waren die Leiterin der Abteilung Bildung und Kommunikation der Staatlichen Museen zu Berlin, Heike Kropf, der Vorsitzende des Rats für kulturelle Bildung, Professor Eckhard Liebau, und Professor Andreas Lehmann-Wermser, der Musikpädagogik an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover lehrt und außerdem das Forschungsprojekt vom Rat für kulturelle Bildung Musik begleitet Bedeutung musikalischer Bildungsangebot der Kindheit im Übergang zum Erwachsenenalter leitet. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Vergnügen und Inspiration beim Zuhören. Herr Lehmann-Wermser, also wir sind uns jetzt einig darüber, dass es diese sogenannte gläserne Decke im Bereich der Kultur gibt, also die unsichtbaren Codes, die nur von Eingeweihten verstanden werden, die wiederum sowieso schon über belastbare Netzwerke, die auf Ähnlichkeiten von Gewohnheiten und Gepflogenheiten aufgebaut sind, verfügen. Wie kommen denn die Menschen, die wollen, ne? Also ich rede jetzt über zwei, einmal schon die wollen, durch diese gläserne Decke. Und wie kommen wir denn an diese Menschen oder Zielgruppen, wie wir sie nennen, die wir gerne wollen für diese Arbeit, um die gesamtgesellschaftliche Vision einer gemeinsamen Persönlichkeitsentwicklung durch kulturelle Bildung, durch künstlerische, musische Fächer zu verfolgen?
Sie haben gerade schon eine ganz interessante kleine Modifikation eingebaut. Wir haben eigentlich dankenswerterweise ein System, wo man nicht so ganz platt sagen kann, wer hat, dem wird gegeben, sondern es ist ein bisschen stärker so, wer hat, der nimmt auch gerne. Das ist eine kleine Verschiebung, weil wir an vielen Stellen tatsächlich zum Beispiel Programme haben, die ganz bewusst Schülerinnen und Schüler mit sozialen Disparitäten anpeilen und versuchen, sie zu fördern. Die Bildungs- und Teilhabegutscheine, die zum Beispiel in den Musikschulen anzurechnen sind, sind ein Schritt dazu, dass man sagen kann, es gibt wahrscheinlich wirklich wenige, die aus ökonomischen Gründen tatsächlich nicht an Angeboten teilnehmen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, dass wir in der Art und Weise, wie wir Menschen ansprechen und in dem, was wir machen, dass wir da deutlich Defizite haben. Wir haben mal die Bilder von Musikschulen im Netz untersucht, haben geschaut, was sind da eigentlich für Kinder abgebildet. Und es ist tatsächlich so, wir haben bei allen niedersächsischen Musikschulen, also wo denn überhaupt musizierende Kinder zu sehen waren, keinen einzigen musizierenden Jungen mit offensichtlich migrantischem Hintergrund gefunden. Jetzt ist das eine problematische Untersuchung, weil es so auf das offensichtliche Erscheinungsbild natürlich abzielt. Und trotzdem sagt das natürlich etwas aus, dass nämlich in der Art und Weise, wie wir nach außen kommunizieren, wie wir unsere Angebote unterbreiten, es schon so etwas wie einen versteckten und sicherlich nicht intendierten Rassismus haben.
Also wir haben tatsächlich an anderen Themen noch zu arbeiten, um auch die Menschen dort abzuholen, wo sie stehen, sagen Sie damit. Also wir haben unbedingt bewussten Rassismus zu tun. Frau Kropf, wenn Sie auf Ihre langjährige Erfahrung zurückblicken und man mit Ihnen darüber spricht, dann sagen Sie eigentlich recht selbstkritisch, naja, wir sind in den Kultureinrichtungen immer noch sehr stark oft auf das InReach, also auf unsere eigene Institution bezogen, obwohl wir in der Vermittlung arbeiten. Und zu wenig auf das Outreach, also genau darauf fokussiert, wie kommen wir denn an die Menschen ran, wie können wir eigentlich unsere Angebote, die gut gemeint sind, aber die vielleicht auch noch nicht mit den Lebensrealitäten unterlegt sind, die genau diese Menschen betreffen, die vielleicht noch nicht angesprochen werden oder abgeholt werden. Wie kommt man dahin? Wie kommt man mehr ins Outreach? Können Sie das im Hinblick auf Bildungsgerechtigkeit konkretisieren?
Ja, ich fange vielleicht mit dem zweiten Teil der Frage an und gehe dann vielleicht auch nochmal mit meiner Kritik zum InReach, bevor das schräg oder falsch ankommt, ein. Die große Frage könnte ja schon sein, warum sitze ich zu diesem Thema überhaupt auf dem Podium? Da Museen doch, und das ist ganz klar, ein Vorzeigeort für ungleiche Chancen sind. Und das ist bis heute nicht anders. Und das ist tatsächlich auch genauso, wenn ich mir die Besuchszahlen anschaue der staatlichen Museen und die Auswertung dieser Zahlen. Zum Beispiel am Kulturforum haben 90% unserer Besucherinnen, inklusive Touristinnen, muss ich da immer sagen, Abitur. Das haben wir nachgewiesen, das haben wir erfragt. 10% unserer Besucherinnen dort haben einen Migrationshintergrund, also der deutschen Besucherinnen. Und dann sieht man sofort, das ist einfach nicht repräsentativ für diesen Schnitt der Gesellschaft. Wenn man sich unsere Mitarbeiterstruktur bei den staatlichen Museen anschaut, dann sieht man tatsächlich auch, dass Kultureinrichtungen vermutlich die Orte sind, die eine wirklich auch große mangelnde Diversität und am wenigsten heterogene Personalbestände haben. Das ist nach wie vor auch so. Das wissen wir auch alle, auch dass Museen ein stark vermachteter Bereich bis heute sind, um es so zu sagen. Wenn ich aber jetzt, und da wird es relativ einfach, mir anschaue, wie meine Auftragslage hier bei den staatlichen Museen ist, dann muss ich es nur ins Leitbild der Stiftung Preußischer Kulturbesitz hineingucken und eigentlich nur eine Zeile zitieren. Da steht nämlich, wir verstehen kulturelle Bildung als lebensbegleitenden Lernprozess und als kontinuierliche Auseinandersetzung des Menschen mit sich, der Umwelt und der Gesellschaft, unabhängig von Herkunft, Ausbildung und beruflichen Werdegang. Und dann sehe ich sofort, da ist Handlungsbedarf. Wir erfüllen das nicht. Wenn ich diese beiden Dinge übereinander schiebe, und so habe ich eine gute Legitimation für das natürlich, was ich tue. Und letztendlich, was sich daraus ableitet, ist eine Haltungsänderung. Und die haben wir im Zielepapier der Bildung und Vermittlung ganz klar formuliert. Wir haben, das ist der zweite Punkt von 4 Zielen, Haltungsänderung, Erweiterung der Nutzergruppen und Bezugspunkte. Und wir haben in den letzten vergangenen 7 Jahren verstärkt eben solche Nutzergruppen in den Mittelpunkt genommen und gefördert, die bisher bei uns unterrepräsentiert sind. Das heißt, wir haben, und da knüpfe ich eigentlich an den Vorredner an, wirklich gezielte Förderprojekte aufgesetzt, um diese Nutzergruppen anzusprechen, aber auch gemeinsam mit ihnen mögliche Zuwägungen zu dieser Institution zu entwickeln. Und deshalb denke ich, das ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema. Und wenn wir divers werden wollen, und so sind wir dann auch ganz schnell bei der Schule, ist es natürlich wichtig, dass wir uns auch die Schulklassen anschauen, denn wenn wir die Diversität der Gesellschaft haben wollen, dort haben wir sie. Also es ist eine relativ simple Nummer tatsächlich.
Wir wissen zu wenig, und da bin ich jetzt auch gleich schon bei Herrn Liebau, nämlich über die kulturelle Praxis der gesellschaftlichen Gruppen, die nicht die Institutionen besuchen oder nicht tatsächlich verankert sind über einen Personalschlüssel oder über den Kanon. Herr Liebau, wenn ich mir jetzt die Empfehlungen des Rats angucke, also unter anderem die empfohlene Unterrichtsgarantie in den künstlerischen Fächern, die Abdeckung der ästhetischen Bereiche im Curriculum und der fachübergreifende Einsatz ästhetischer Prinzipien. Dann klingt das für mich, ich will jetzt nicht polemisch klingen, aber ein bisschen fast wie so Steigbügelhalterforderungen. Also eigentlich geht's doch darum, wir müssen doch sehr konkret sagen, wir wollen in den künstlerischen Fächern eine andere Form der Wissensvermittlung und wir brauchen auch eine Wissensanerkennung von uns unbekannten gesellschaftlichen Gruppen. Also ein bisschen das, was ich auch Herrn Lehmann-Wermser eben angesprochen habe. Ist da irgendwie noch eine Leerstelle?
Natürlich ist da eine Leerstelle, weil das, was die erste Forderung ist, ist sozusagen die Sicherung der Voraussetzungen dafür, dass der Unterricht überhaupt erteilt werden kann und erteilt wird. Also es geht erstmal darum, dass man sozusagen die Chancen und die Möglichkeiten dafür schafft. Es fällt unendlich viel Unterricht aus, zum Beispiel Musikunterricht, wie in der Studie von Herrn Lehmann-Wermser ja gerade nachgewiesen worden ist. Es wird ganz viel Unterricht fachfremd erteilt, also mit relativ geringen fachlichen Voraussetzungen und so weiter. Das ist das Erste. Das heißt, es geht erstmal auch um die Frage, wie kann qualifizierter Unterricht gesichert werden? Wie kann er überhaupt gesichert werden und wie kann er dann inhaltlich gesichert werden? Die zweite Frage ist die wesentlich kompliziertere, nämlich die Frage nach den Inhalten und dann auch nach den Kompetenzen, die auf die verschiedenen Inhalte bezogen sind. Wenn man das rückbeziehen will auf die wachsende Diversität, dann muss man in der Tat darüber nachdenken, wie man sozusagen das Curriculum entsprechend anpassen, erweitern, öffnen kann. Wir haben, deswegen habe ich vorhin oder haben Sie zu Recht zitiert, dass ich gesagt habe, das ist ein sehr, wir haben ein sehr deutsches Bildungssystem. Wenn Sie versuchen, mit Menschen aus dem Ausland, und das können Engländer sein oder Franzosen oder Italiener, wenn Sie denen versuchen, das deutsche Bildungssystem zu erklären, haben Sie große Schwierigkeiten. Und zwar ganz schlicht die Zusammenhänge mit dem Bildungsbegriff, mit dem deutschen, sehr spezifischen deutschen Bildungsbegriff, der hinter diesem Bildungssystem liegt. Das ist ein ganz toller Begriff, der ist ganz, ganz großartig in seinen Grundstrukturen, aber er ist sehr schwer vermittelbar und sehr schwer verständlich zu machen. Und es ist schwer, ihn sozusagen auf Diversität zu übersetzen. Ich glaube aber, dass das möglich ist und ich glaube auch, dass das sinnvoll ist, dass das auch eine sinnvolle Perspektive ist. Um ein Zentrum dieses Begriffs zu sagen, im Bildungsbegriff ist eine doppelte Aussage enthalten, nämlich es geht um die Bildung der Person und gleichzeitig immer um die Bildung der Welt. Und es geht immer um das Wechselspiel zwischen der Person und der Welt. Und das ist sozusagen das, was in kultureller Bildung natürlich besonders gut sichtbar ist und was auch kulturelle Bildung in der Schule, nicht nur in der Schule, sondern überhaupt besonders fruchtbar machen kann, weil es da nämlich immer gleichzeitig nicht nur um die Aneignung von etwas Vorhandenem, sondern auch um die Schaffung von etwas Neuem geht. Genau das ist die Anknüpfungsstelle, mit der es möglich wird, gerade in diesen Fächern und in diesen Bereichen sozusagen an die Diversität auch anzuknüpfen.
Also die Schaffung von etwas Neuem, das klingt natürlich toll. Und dann wissen wir, reden wir über die Anstrengung, die es eben auch bedeutet, wenn man ein Instrument lernt, wenn man versucht, tatsächlich eine künstlerische Exzellenz in dem, was man tut, zu erfüllen. Das heißt, da kommen verschiedene Ebenen zusammen. Und die Frau Kropf hat eben von einem vermachteten Bereich gesprochen, was Thomas Krüger, der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, im Podcast ja gesagt hat. Ich fand das einen sehr treffenden Begriff, auch dass Sie den nochmal zitiert haben, weil wir ja bei dieser Vermachtung genau eigentlich gegen diesen Bildungsbegriff gehen, der sagt, eigentlich soll es Persönlichkeitsbildung geben, es soll Neues entstehen, eine gesamtgesellschaftliche Wirkung soll ausgelöst werden. Frau Kropf, wir reproduzieren diese Machtverhältnisse ja immer wieder, auch durch unsere Institutionen. Und dabei hat kulturelle Bildung ja so viele Möglichkeiten, diesem Trichterdenken in Schule entgegenzuwirken. Wie kriegt man das denn in Schule wirklich übersetzt?
Vielleicht, wir wollen Lehrerinnen nicht sagen, wie Schule geht. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Das ist nicht unsere Kompetenz. Unsere Kompetenz sind andere Räume, das sind die musealen Räume und das ist die Bildung und Vermittlungsarbeit, die kulturelle Bildungsarbeit in musealen Räumen, mit den Objekten, mit den Institutionen, in denen wir arbeiten. Das, was wir aber in eigentlich überall dort, wo ich zumindest gearbeitet habe, gemacht haben, ist versucht, mit den Lehrerinnen in den Austausch zu treten und vielleicht auch mehr als in einen Austausch zu treten, um gegenseitig Bedürfnisse abzufragen, sondern um voneinander zu lernen auf ganz unterschiedlichen Bereichen. Also zum einen dieses institutionelle Lernen, also wie können Schulen und Museen überhaupt zusammenarbeiten und wie müssen sich die Institutionen einander angleichen, die doch sehr, sehr unterschiedlich sind. In methodisch-didaktischer Sicht, also wie arbeiten wir zum Beispiel mit den Exponaten im Museum, wie wird in der Schule gearbeitet, aber auch was Formate angeht, was überhaupt Möglichkeitsräume angeht, die wir hier bieten können in Museen, wo wir manchmal denken, da müsste doch jede Schule zuschlagen und dann passt es aber irgendwie nicht, weil es zu lang ist, zu kurz ist, zu früh, zu spät oder wie auch immer. Aber auch gemeinsam gucken, wie kommt man Schritt weiter als von diesem einstündigen Museumsbesuch oder als diesen einstündigen Museumsbesuch wahrzunehmen. Und gerade hier jetzt mit dem Haus Bastian, das ist ein gutes Beispiel, dann noch ein besseres ist das Lab Bode, wo wir 4 Jahre lang jetzt wirklich in Zusammenarbeit mit 9 Partnerschulen versucht haben, herauszufinden, wie die langfristige Zusammenarbeit zwischen Schulen und Museen wirklich funktionieren kann. Versuchen wir wirklich miteinander zu lernen oder voneinander zu lernen. Die Schülerinnen und Schüler spielen dabei übrigens auch eine große Rolle. Also nicht nur die Lehrpersonen, sondern auch die, um die es eigentlich ja geht. Auch da geht es darum, nicht nur Bedürfnisse abzufragen, sondern sich gemeinsam auf den Weg zu machen, um vielleicht auch sich auf das Unbekannte einzulassen. Und da haben wir vielleicht dann den Vorteil gegenüber Schule, dass wir als Museen ein großes Potenzial haben an Unerwarteten, an Unvorhersehbaren, weil wir eben einfach erstmal nicht so gewohnt, nicht so bekannt sind. Das liegt zum einen in den Exponaten, also das Uneindeutige, die Ambiguität, Improvisation ist ja auch kunstemmanent. Aber es liegt auch in unseren Institutionen, die ja zum Teil sehr besetzt sind, mit Vorurteilen besetzt sind, wenn es bei uns plötzlich anders ist. Aber man alle Fragen stellen kann und die vielleicht auch beantwortet werden und vielleicht auch anders beantwortet werden, tut sich dann großer Möglichkeitsraum auf, um zusammenzulernen.
Herr Lehmann, ja. Sie haben schon die Hand gehoben.
Ja, weil ich würde so gerne kommentieren oder konkretisieren, was Frau Kopf gesagt hat, weil da gleich 2 wichtige Sachen drin sind. Das eine ist, Schulen müssen sich öffnen, das ist ein Gemeinplatz. Und es ist aber natürlich auch nicht so ganz banal. In einer großen norddeutschen Stadt gibt es ein Programm, finanziert von einer Bank, wo Schülerinnen und Schüler hinkommen können und ein Orchester bei der Arbeit sehen können und danach die Instrumente ausprobieren können. Tolles Programm, aber es läuft oft so, dass es so eine Eintagsfliege ist. Sprich, die gehen hin, erleben was, finden es toll, ja, und dann verpufft es, auch weil unter Umständen keine qualifizierten Lehrpersonen da sind, die das weiterführen können. Das ist der eine Punkt, also wie können wir strukturell Schule verändern und die Zusammenarbeit verändern. Und der zweite Punkt ist der, was brauchen wir für eine neue Qualität in diesen Bildungsangeboten? Und da würde ich jetzt gerne nicht bei einem Defizit, sondern bei einem wirklich, wie ich finde, unglaublich schönen Beispiel anfangen, aus so einer Kooperation von Künstlern und Schule ist an einer norddeutschen Gesamtschule eine Bildhauer AG entstanden. Und der Kollege, der das über viele Jahre vorangetrieben hat, hat mal in einem Interview gesagt, das ist keine sehr kindgerechte Arbeit, die wir hier machen. Es ist anstrengend, es dauert wahnsinnig lange, es dauert unter Umständen Monate, bis ich zufrieden bin oder bis die Schüler zufrieden sind. Und da wird so eine neue Qualität von ästhetischer Bildung auch deutlich, die ein bisschen quer steht zu dem, was wir ansonsten in der Pädagogik oft haben. Und eine letzte kleine Bemerkung, das geht nicht ohne Knirschen. In Rheinland-Pfalz hat es ein Gymnasium gegeben, die leerstehende Räume hatten und gesagt haben, dann machen wir doch so einen Artist in Residence, der da einmal die Woche hinkommt und einen dieser leerstehenden Räume, der durch demografischen Wandel einfach plötzlich über war, okkupiert hat. Das, was der da gemacht hat, war aber nicht kompatibel zu dem 45-Minuten-Rhythmus, der ansonsten an der Schule ziemlich rigide durchgehalten wurde. Und die Schülerinnen und Schüler, die da hingekommen sind, sind ungern am Ende der Pause rausgegangen und das hat richtig geknallt. Das war schwierig.
Vielen Dank, Herr Lehmann-Wermser. Kommentieren Sie einmal, Herr Lieber, und dann frage ich Sie sofort, Herr Lehmann-Wermser, weil wir möchten gerne einen Mini-Ausblick, wenn wir jetzt hier angemeldet sind, zu den Studienergebnissen haben.
Ja. Nur ganz schnell. Ich finde das sehr wichtig, diesen Hinweis auf die Übung und sozusagen auf die Anstrengung, die verbunden sein kann mit der kulturellen Bildung und häufig auch damit verbunden ist. Es ist aber eben auch eine besondere Freude, die damit verbunden ist. Mhm. Und ich glaube, dass man sehr genau unterscheiden muss zwischen den verschiedenen Bereichen. Also das ist im Bereich der bildenden Kunst sieht das anders aus als im Bereich der Musik, wieder anders im Bereich des Theaters, wieder anders im Bereich des Tanzes und wieder anders nochmal im Bereich von Literatur und Film. Man braucht diese Bereiche alle. Das ist uns sehr wichtig. Man braucht sie alle, weil sie verschiedene Dimensionen sozusagen des Wissenskönnens, Handelns ansprechen und verschiedene Dimensionen dann auch der Persönlichkeitsbildung.
Herr Lehmann-Wermser, Sie haben sich das jetzt mal empirisch angeschaut. Sie haben Fragen gestellt, Sie haben Ergebnisse. Ich weiß, dass das erst 2021 vorgestellt werden soll, aber trotzdem, Sie haben ein bisschen ja schon aus dem Nähkästchen geplaudert. Vielleicht können Sie uns mal so einen Kern dessen, was Sie festgestellt haben, kurz vorstellen.
Ja, wir schauen uns eben die musikalischen Praxen und Erfahrungen von jungen Erwachsenen an, die im Übergang sind, in der Berufsschule oder auch im Studium. Und wir finden einerseits Befunde, die wenig überraschen. Also die Studierenden sind insgesamt etwas aktiver als die Berufsschülerinnen und Berufsschüler, sind auch etwas zufriedener, gehen häufiger in die Oper. Das ist alles nicht überraschend. Aber es gibt einen Befund, wo ich gedacht habe, das ist spannend, weil was verbirgt sich dahinter? Über 23% der Lernenden an den Berufsschulen geben an, dass sie selber ein Instrument lernen. Das ist eine relativ große Zahl. Was machen die denn eigentlich genau? Das haben wir in so einer quantitativen Untersuchung noch nicht so richtig differenziert erheben können. Deshalb wird dann so eine qualitative Untersuchung in Interviews auch angeschlossen, um unter anderem dem ein bisschen stärker nachgehen zu können. Aber das ist natürlich schon spannend. Das heißt ja, das ist eine große Gruppe, die aktiv ist, die etwas von sich aus machen. Kaum einer von denen nimmt übrigens Unterricht. Das überrascht nun auch nicht so. Aber gucken die YouTube-Tutorials an, lernen die in der SAS-Gruppe vom Onkel das SAS spielen oder in der Band. Mhm. Wir wissen es schlichtweg nicht. Und das finde ich sehr interessant.
Wir wissen es schlichtweg nicht. Das schließt eigentlich direkt an den Punkt Qualifizierung und Repräsentation an. Also eine der Forderungen ist ja auch eine andere Qualifizierung, nicht nur der Lehrkörper, eben nicht alles auf die Lehrerinnen in Schule, sondern eben Schule auch als einen gesamtgesellschaftlichen Ort, Kulturort zu sehen. Also auch die anderen Menschen, die an Schule oder auch an nonformalen Bildungsorten tätig sind. Da haben wir eine Homogenität, die uns den Akteurinnen, die im Feld sind, ja schon lange stört. Wir kommen nicht so richtig daran. Aber wir wissen mittlerweile, okay, es gibt ein kulturelles Wissen, es gibt auch Methoden, die uns nicht bekannt sind. Und da gibt es ein Wissen, was eigentlich in der postmigrantischen Gesellschaft da ist, was aber nicht in unsere Institutionen hineinfließt. Frau Kropf, Sie haben wahnsinnig tolle Erfahrungen im Volontärsprogramm gemacht. Erzählen Sie doch mal.
Also vielleicht ganz kurz, das Volontärsprogramm ist eines der drei Module von dem großen Projekt Lab Bode, Initiative zur Stärkung der Vermittlungsarbeit in Museen. Also neben der Zusammenarbeit mit Schulen und einem Diskursprogramm haben wir eben auch noch das Volontärsprogramm. Und im Rahmen dieses Volontärsprogramms wurden in den letzten 4 Jahren 23 Volontariate im Bereich der Vermittlung in 23 Partnermuseen geschaffen. Und diese Kolleginnen haben nicht nur in den Institutionen gearbeitet, sondern sie haben an einem Fortbildungslehrgang, an einer Weiterbildung, die wir dann von Lab Bode aus im Bode-Museum durchgeführt haben, teilgenommen. Das waren 7 Module zu unterschiedlichen Themenblöcken. Hinzu kam ein Projekt, was sie finanziert bekommen haben, was dann auch durch LabBode begleitet, evaluiert wurde. Und auch noch ein wichtiger Effekt dieses Volontärsprogramms war die Vernetzung der Kolleginnen untereinander in diesem frühen Berufsstadium, wo wir anfangs, was wir gar nicht auf dem Schirm hatten, aber was wunderbar passiert ist, was wir dann noch unterstützt haben, die Vernetzung der Mentorinnen, also der Kolleginnen, mit denen die Vermittlerin, die Volontärin in den Häusern zusammengearbeitet haben, untereinander. Auch das haben wir ausgebaut und so finde ich, ist in den letzten 4 Jahren nicht nur ein großer Erfahrungsschatz entstanden bezüglich der Ausbildung von professionellen Kunst- und Kulturvermittlerinnen, sondern wir haben auch 23 top-qualifizierte Kolleginnen auf den Markt gebracht und haben in den Häusern übrigens auch noch vielleicht ein Bewusstsein dafür geschaffen, was es heißt, wenn man plötzlich so jemanden im Team hat, der wirklich sehr gut informiert ist über den aktuellen Stand in Bildungswissenschaften, in institutionskritischen Ansätzen, in Museologie, der eine gute Methodik hat und das hoffe ich, dass wir das geschafft haben, mit einem geraden Rücken und einem guten Selbstbewusstsein und viel Spaß an die Aufgabe herangeht. Und von dem ersten Jahrgang, das weiß ich, der zweite ist jetzt erst fertig, haben alle eine Beschäftigung bekommen. Und ich glaube, dass das wirklich ein gutes Beispiel ist, wobei die Qualifizierung natürlich auch schon viel, viel früher ansetzen kann. Also in den Universitäten, in den Ausbildungs-, in den Studiengängen, Kunstgeschichte, Kulturwissenschaft. Wie sieht so eine Ausbildung aus, damit wir überhaupt hinterher Kolleginnen haben, die das Bewusstsein haben, dass institutioneller Wandel möglich ist und sich vielleicht auch nicht nur an dem eigenen Bild orientiert?
Ja, aber das ist, ich glaube, was Sie gesagt haben, wir haben hier plötzlich Kolleginnen, die sich, die tatsächlich ansprechbar sind für bestimmte Themen, aber die ja auch eine vielleicht andere Vorbildsfunktion erfüllen können als andere Kolleginnen. Und natürlich reden wir als Akteurinnen schon lange auch über das Thema Schlüsselfiguren, Brückenbauerinnen.
Wenn ich mir diese jungen Kolleginnen anschaue, sagen wir mal, ist die Diversität, es geht so, wenn ich es lapidar formulieren darf. Ich glaube, da müssen wir auch noch viel besser sein bei Auswahlverfahren. Also wie schaffen wir es, bestimmte Personengruppen anzusprechen? Wie müssen wir unsere Ausschreibung formulieren? Aber das ist ja auch etwas, was nicht neu ist. Es wird noch nicht umgesetzt in Kulturinstitutionen.
Es wird daran gearbeitet, aber wir wissen, dass es immer noch hakt. Und es hakt aber unter anderem übrigens an diesen Themen, also an dem Thema Finanzen. Wie finanziere ich mich? Das wissen wir im Kulturbetrieb, dass die Finanzierung überhaupt von Stellen ein Problem ist, dann adäquat bezahlt zu werden. Wenn man kein Polster aus dem Elternhaus hat, da geht es ja auch um einen tatsächlich etwas größeren Begriff von Diversität, also auch wenn man nicht aus derselben sozialen Klasse kommt. Das heißt, wir haben hier Themen, wo Sie sagen, in der Vermittlung, wir können Instrumente an die Hand geben, wo Selbstbewusstsein gestärkt wird, wo wir unterstützen mit Mentorinnenprogrammen. Herr Liebau, also eigentlich heißt das ja, kulturelle Bildung muss eben, wie ich es am Anfang gesagt habe, die Diversität ein Querschnittsthema sein. Ja, also Sie haben die 2 weiteren Empfehlungen ja in der Publikation zum einen. Ich fasse die mal zusammen, weil ich finde, sie sind miteinander verzahnt. Die Aufwertung von Kulturangeboten im Ganztag und in Bildungspartnerschaften gemeinsam mit der adäquaten Qualifizierung von Lehrkräften. Also, wir reden hier über Menschen, die im Ganztag AGs anbieten. Wir reden hier über Schulsozialarbeit. Und wie bekommen wir es hin, dass kulturelle Bildung sozusagen als Querschnitt in Schule begriffen wird, dass das eine Möglichkeit ist, eben nicht nur für Kultur zu begeistern, sondern am Ende vielleicht auch für die Berufe, die in der Kultur liegen.
Natürlich ist die Frage, wie kriegt man das hin? Die erste Voraussetzung dafür ist, dass man sozusagen ein Bewusstsein davon schafft, dass Schule ein Kulturort unter anderen Kulturorten und im Verbund mit anderen Kulturorten ist. Das heißt, dass Denken in Bildungslandschaften sozusagen, in denen dann Schule ein Teil von Bildungslandschaft ist. Das ist mal das Allererste. Nicht nur auf die einzelne Institution zu gucken, so wichtig die ist, sondern auf die Institution immer in ihrem Netzwerk zu gucken. Mhm. Das Zweite ist, wer muss da was können und wer muss da was wollen? Das ist ja auch eine entscheidende Frage. Also wir wissen aus allen Untersuchungen, insbesondere zur Ganztagsschule und zur Frage der Entwicklung von Ganztagsschule, dass den Schulleitungen darin eine entscheidende Rolle zukommt. Wenn die Schulleitungen sozusagen eine Vorstellung davon haben, dass ihre Schule ein Kulturort unter anderem werden soll, dann haben sie relativ gute Chancen, das auch weiter zu entwickeln, gemeinsam mit ihren Lehrerinnen und Lehrern. Natürlich spielen dabei die Lehrer der ästhetischen Fächer, in Anführungszeichen Lehrerinnen und Lehrer der ästhetischen Fächer, eine entscheidende Rolle. Das ist ganz klar. Es geht um Kunst, geht um Musik, geht um Theater, Tanz, Literatur etc. Aber eben nicht alleine, sondern jede Lehrerin, jeder Lehrer ist ein Performer, ist eine Performerin. Jeder Lehrer tritt auf, jeder Lehrer zeigt sich und etwas. Jeder Lehrer stellt sich und etwas dar. Jeder Lehrer interagiert, benutzt Formen. Jeder Lehrer, jede Lehrerin spielt eine Rolle, ist nicht einfach nur die eigene Person, sondern von vornherein jemand, der in einer bestimmten Rolle agiert und das auch muss. Also er darf nicht einfach er selber oder sie selber sein, sondern das ist immer mit einer bestimmten Distanz verbunden. So, das heißt, es geht immer um Performance. Und Performance ist eine entscheidende Qualität für diese ganzen Fragen der Berufsqualifikation von allen Vermittlerberufen. Das gilt für die Lehrerinnen und Lehrer genauso wie für die Sozialpädagogen, wie für alle anderen, die in diesem Feld tätig sind, Sportpädagogen, wer auch immer da drin ist, braucht solche Fähigkeiten und Fertigkeiten. Deswegen denke ich auch und denken wir auch, dass so etwas ganz grundlegend in die Ausbildung schon gehört und da, wo es noch nicht stattgefunden hat, dann eben in die Fortbildung gehört.
Das gebe ich jetzt mal in die Runde. Was heißt denn das konkret für Weiterbildung, für Ausbildung von Lehrkräften oder auch in den Vermittlerberufen? Ich meine, dieser Gedanke der Performance ist ja einer, der wird, glaube ich, unterschiedlich ausgelegt. Das ist, glaube ich, eine Auslegungsfrage, wie man diesen Beruf versteht in der Vermittlung. Deswegen gebe ich das mal an Sie beide auch weiter. Ist das das, was fehlt? Also dieses Thema, dass wir das Musische, das Künstlerische, also das präsentieren können, das darstellen können, vermitteln können, gehört das einfach unweigerlich in die Ausbildung rein oder müssen vielleicht Lehrerinnen, Vermittlerin berufsbegleitend qualifiziert werden an dem Punkt? Ich gebe es mal an Frau Kropf und Herrn Lehmann-Wermser.
Ich sage mal, ich spreche jetzt tatsächlich für meine Domäne, wo ich mich am besten auskenne. Bei Musikstudierenden ist das einfach tief verankert. Die kennen die Performance und haben die mit der Muttermilch aufgesogen. Nicht erst im Studium, sondern in den Jahren davor schon. Ich glaube auch, dass eigentlich ein zentraler Punkt dabei ist, dass man tatsächlich mit einem anderen Selbstverständnis in all diesen vermittelnden Berufen rangeht. Und würde da auch dann stark betonen wollen, dass es so eine Öffnung ist. Also nicht ich als Musiklehrkraft mache mein Ding hier, mache die Musik, sondern ich mache sie immer in Zusammenarbeit mit anderen Kolleginnen und Kollegen an der Schule und mit all den außerschulischen Kooperationspartnern. Eckart Lieber hat auf die Befunde aus der Ganztagsschulforschung hingewiesen, wo wir wissen, wie wichtig die Öffnung von Schule ist, die natürlich von den Einzelnen gemacht wird, aber die Schulleitungen auch unterstützen müssen und sagen müssen, ja, die Öffnung von Unterricht, das ist uns wichtig und die Zeit, die es braucht, um aus Spandau bis zum Bode-Museum zu kommen, die muss dann natürlich da sein, damit und dann fällt vielleicht auch mal anderer Unterricht aus. Also an solchen konkreten Fragen scheitert es oft und das setzt aber tatsächlich voraus, dass man Schule anders versteht, dass man die Rolle von kultureller Bildung anders versteht.
Ja, also es setzt auch eine Durchlässigkeit in den Prozessen, ne? Nicht nur eine Durchlässigkeit im System an sich, sondern auch in den Prozessen, dass man eben schneller oder agiler reagieren kann auf Veränderungen beziehungsweise auch vielleicht auf neue Möglichkeiten. Ich wiederhole an dieser Stelle nochmal die drei zentralen Empfehlungen der Handreichung. Also erstens Unterrichtsgarantie in den künstlerischen Fächern inklusive der Abdeckung der ästhetischen Bereiche im Curriculum und dem fachübergreifenden Einsatz ästhetischer Prinzipien. Zweitens die rechtliche und inhaltliche Aufwertung, über das Rechtliche haben wir heute nicht gesprochen, des schulischen kulturellen Angebots in Bildungspartnerschaften und im Ganztag und drittens die angemessene Qualifizierung für Lehrkräfte und andere Professionen der schulischen kulturellen Bildung. So, Sie, liebe drei, wie weit sind wir von der Umsetzung entfernt? In einer idealen Welt, das würde ich gerne jetzt von Ihnen hören, kurz und knapp, was ist da in 3, in 5 oder in 10 Jahren passiert? Sie dürfen jetzt entweder einen Step-by-Step-Plan ganz kurz vorstellen. Ich gebe zu, wir haben das mal vorbesprochen, sonst könnten Sie es jetzt nicht aus dem Ärmel schütteln, glaube ich. Aber Sie können auch eine richtig fancy Vision entwickeln. Also das darf man in dieser Schlussfrage. Und ich würde jetzt tatsächlich mit Ihnen anfangen, Herrn Lehmann-Wermser. Was ist in einer idealen Welt passiert und worauf könnten wir uns freuen, wenn die Dinge gut laufen nach Corona?
Ja, in dieser abgefahrenen Welt ist einfach kulturelle Bildung ganz normaler, selbstverständlicher Bestandteil des Bildungswesens, also des schulischen und außerschulischen Bereichs, in dem Schulen sehr unkonventionelle Wege gehen, weil es einfach auch jede Menge qualifizierte Lehrkräfte und Kommunikations- und Kooperationspartnerinnen und Partner gibt, die da aushelfen können.
Vielen Dank. Frau Kropf.
Also ich beantworte es etwas anders. Ich arbeite seit 22 Jahren im Bereich der kulturellen Bildung. Und uns ist vieles bekannt, was sich alles ändern sollte, insbesondere die Institutionen. In diesen 22 Jahren hat sich leider erstaunlich wenig verändert, sodass ich glaube, wenn wir 3 oder 5 oder 10 Jahre später Ergebnisse erzielen wollen, müssen wir die Strategie verändern. Ich weiß noch nicht genau, wie es gehen kann. Aber vielleicht werde ich jetzt langsam ein bisschen ungeduldig in meiner Profession. Geduld ist nicht meine Stärke. Ich würde mir wünschen, dass die kulturelle Bildung in den nächsten 3 bis 10 Jahren eine derartige Überförderung bekommt, also eine richtig dicke Förderung, sodass sie aufholen kann und dass sie schneller laufen kann als der Rest.
Das finde ich, da möchte ich nur eine Sache ergänzen, die Sie mir im Vorgespräch gesagt haben. Das fand ich nämlich einen wichtigen Punkt. Sie haben auch von Auflagen in Förderprogrammen gesprochen. Das wäre ein Instrument. Ne? Also Sie haben gesagt, eigentlich braucht es Auflagen, damit wir bestimmte Quoten oder bestimmte Umstände erreichen, eben auch was das Budget, was die Budgetierung anbelangt. Vielen Dank, Frau Kropf. Herr Lieber.
Ja, in 3 Jahren haben alle Schulen Kulturbeauftragte und Kulturbudgets. Mhm. In 5 Jahren sind alle Künste für alle Schüler im Curriculum. Alle Kommunen haben Kultur- und Schulservices. Alle kulturellen Einrichtungen sind in engen Verbindungen zu Schule und anderen Bildungseinrichtungen. Und Schulen sind Knotenpunkte in regionalen, lokalen, kulturellen Bildungslandschaften. In 10 Jahren sind alle Schulen Kulturorte im dreifachen Sinne, nämlich als Orte der Kulturvermittlung und Aneignung, Enkulturation für alle Kinder. Zweitens geht es um kulturell gestaltete Umgebungen und Formen, Schule als Kulturraum, einschließlich der Architektur und der Gestaltung der Räume. Und drittens, alle Lehrerinnen und alle Lehrer und alle Kulturvermittler in den Schulen sind performativ aus- und fortgebildet.
Liebe Zuhörerinnen, mit diesen Zukunftsvisionen endet unser Gespräch und auch dieser Podcast. Mir bleibt nun zu sagen, wir alle, die am Wandel beteiligt sind, könnten unsere Arbeit nicht so leidenschaftlich machen, wenn wir nicht fest daran glauben würden, dass diese Visionen Realität werden können. Manchmal wissen wir dennoch nicht, ob wir festgefahrene Routinen und Strukturen nachhaltig ändern können. Mir ist deshalb aus diesem Gespräch ein Satz im Gedächtnis geblieben, den ich seither gerne zitiere. Heike Kropf hat gesagt, wenn man diese Arbeit macht, muss man Institutionen einfach lieben. In diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass diese Liebe nie erlahmt, sowie viel Geduld und Zuversicht. Dieses Gespräch können Sie inklusive der gestellten Publikumsfragen auch als Video auf der Webseite des Vereins Rat für kulturelle Bildung nachhören und nachsehen unter rat-kulturelle-bildung.de. Ebenfalls dort finden Sie auch die eben erwähnte bildungspolitische Handreichung auf den Punkt Kulturortschule zum kostenfreien Download. Herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Wir hören uns Anfang 2021 an dieser Stelle hoffentlich wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Bleiben Sie unbedingt gesund.